Check-in, der Flughafen. Mit Hamburg Airport. Check-in, der Flughafen-Podcast. In Zusammenarbeit mit Hamburg Airport. Der Podcast über den Hamburger Flughafen und das Fliegen. Bernd Röttger, stellvertretender Abendblatt-Chefredakteur und Reisender, spricht mit interessanten Menschen, die uns abheben lassen. Alle 14 Tage neu.
Herzlich aus Podcast Check-in. Sunil Pal hier im Podcast-Studio zu einer neuen Folge unseres Podcast Check-in. Sunil Patak. Herr Patak ist, und jetzt muss ich es kurz ablesen, weil es ist so lang, Regional Manager Ground Operations Northern Germany bei Condor. Das füllt schon eine ganze Zeile auf dem DIN A4-Blatt. Herzlich willkommen, Herr Patak.
Ja, ich danke für die Einladung.
Können Sie vielleicht so sagen, einmal kurz, Sunil ist ja ein, klingt fremdländisch. Was hat das sozusagen, was hat Ihr Vorname für eine Bedeutung oder für eine Bewandtnis?
Meine Eltern, meine Mutter kommt aus Hamburg-Barmbek, mein Vater aus Indien, aus Dehradun, am Fuße des Himalaya-Gebirges. Der Name ist Sunil. Die Bedeutung davon ist so stark, so kräftig wie der Himmel. Und
das passt, oder? Ja. Das passt zu dem, was Sie heute machen. Luftfahrt. Schon mal kräftig, super.
Herausfordernd, genau.
Was muss ich mir vorstellen unter dieser langen Berufsbezeichnung Regional Manager Ground Operations Northern Germany? Was machen Sie?
Ich würde einfach mal sagen, dass ich der Mann hinter den Kulissen bin. Wir haben unsere ganzen Partner an den Airports, die für uns den Check-in machen, das Gate. Es muss alles zusammenlaufen und dann muss es eine Punktlandung geben, damit ein Flugzeug on time von den Blöcken geht, von den Chocks, wie wir bei uns sagen. Und alles andere muss natürlich eben halt koordiniert werden und bei bestimmten Fragen oder bei Unregelmäßigkeiten kommen natürlich unsere Partner, aber auch unsere Head Office auf mich zu oder auf die Regionalmanager und sagen, wie können wir es regeln, dass wir in kürzester Zeit abheben können, weil jeder Flughafen seine bestimmten entscheidenden Dinge hat, die man vielleicht vom Frankfurt aus nicht sehen kann. Und da helfen wir natürlich vor Ort, weil wir die Flughäfen sehr, sehr gut kennen in jenen Einzelheiten und sorgen dafür, dass es dann reibungslos irgendwie doch funktioniert, dass unsere Fluggäste in den Urlaub gehen können.
Das klingt ja erstmal sehr, klingt für mich noch so ein bisschen sehr allgemein. Vielleicht gibt es ein konkretes Beispiel, also was Sie für Probleme aus dem Weg geräumt haben, so in der, ich sage jetzt mal so in der letzten Zeit. Vielleicht bevor Sie hingekommen sind, um hier hinzukommen.
Ja, viele Sachen. Also wir haben Kämpfe derzeit mit vielen Slots. Das heißt, das sind so Zeitfenster, wo Sie abheben können. Meistens sind Sie dann fertig mit Ihrer Abfertigung. Das heißt, die Passagiere sind drauf. Vorher war schon das Cleaning, das Fueling. Die Koffer sind eingeladen, die Türen sind zu. Und plötzlich gibt es einen Slot. Und durch die Pandemie gab es eben halt in den letzten Jahren bei der Ausbildung der Fluglotsen ein Stau, weil die nur ausgebildet werden können, wenn natürlich ein Live-Betrieb stattfindet. So in den letzten Jahren ist nicht viel statt oder hat nicht viel stattgefunden und das war natürlich das Problem. Und
jetzt interessanter Aspekt, ja.
Muss natürlich nachgeholt werden und da fehlen natürlich überall natürlich die Leute. Und das macht die Situation schwierig und wir haben Flughäfen, die 24/7 offen sind. Wir haben aber auch Flughäfen, die irgendwann vielleicht gegen 20 Uhr oder wie in Hamburg um 23 praktisch schließen. Und das müssen sie dann schon irgendwie managen, dass die Flugzeuge entsprechend wieder auch zurückkommen. Und dann müssen wir uns natürlich am Boden, also alles, was unter den Wings, also unter den Flügelteam kann man es schaffen. Also alles, was unter den Wings, also unter den Flügeln ist, dafür bin ich zuständig. Kapitän oder Cockpit und Kabine eben halt above the Wings. Und wir sorgen dafür, dass unten am Boden möglichst alles schnell auf den Punkt fertig ist, damit sie abheben kann.
Also da sind Sie dann im Zweifel im Austausch mit allen möglichen Gewerken am Flughafen. Also Sie haben es gerade gesagt, Fueling, also tanken, sauber machen, vielleicht den Tower oder den Gepäckabteilungen quasi. Also dann Sie haben sozusagen den Zeitslot immer im Nacken und wissen, bis wann das alles fertig sein
muss. Die Zeit ist natürlich der große Punkt, dass alle Gewerke natürlich zusammen das erreichen. Und sobald es Unregelmäßigkeiten gibt, würde man mich mit informieren, wo ich dann mit aushelfe, um vielleicht irgendwas anders zu umorganisieren. Um dann eben halt schnellstmöglich die Fluggäste vielleicht an Bord zu kriegen, wenn das Cleaning vielleicht nicht rechtzeitig da ist oder die Koffer vielleicht in der Gepäckanlage hängen geblieben sind, sowas passiert auch. Es sind ja alles Maschinen und Anlagen, die zwar ihre Inspektionen bekommen, aber das ist ja wie bei uns mit einem privaten PKW, der geht zur Inspektion und trotzdem fällt er vielleicht irgendwann mal auf der Landstraße oder im Stadtgebiet bei der Fahrt aus.
Kann man das haben.
Da können Sie nichts machen. Und mit solchen täglichen Herausforderungen haben Sie natürlich dann an den Airports ab und zu mal zu tun, dass vielleicht auch der Bus
der verläuft sich irgendwie und findet nicht rechtzeitig zum
für
Gate.
Für Passagiere, die das Zeug verbringen kann.
Oder ein Passagier verläuft sich irgendwie und findet nicht rechtzeitig zum
für
Gate.
Für Passagiere, die natürlich regelmäßig fliegen, ist es nicht das Problem. Sie kommen in einen Flughafen und wissen, wie die Abläufe sind. Für unsere oder die meisten Fluggäste, die ein- bis zweimal im Jahr fliegen, ist das ein ja, wie Disney World. Es ist groß, es ist eine Beschilderung, die auf sie einpressen.
Prasselt, oder?
Prassen. Und man muss natürlich mal viel gucken. Man kann, oder ich kann an den Schaltern bei uns stehen und dann kommen Fluggäste und sagen, wo ist die Condor? Und sie stehen genau direkt davor. Und
genau,
und
sie die steht vor Ihnen. Und sagen,
bitte kommen Sie weiter. Das ist normal, weil die Beschilderung schon mit der ganzen Leuchtreklame die Leute verwirrt. Und das ist, sie müssen sich auskennen. Und die natürlich, die alle am Airport arbeiten,
kennen sich aus.
Wir sind mittlerweile Profis drin. Und wir haben natürlich die ganzen Profis an unserer Seite, die in allen einzelnen Gewerken mit uns zusammenarbeiten. Aber es können immer wieder Herausforderungen stattfinden, die wir dann ändern müssen, oder?
Jeden Tag was Neues, ne?
Ja.
Wie muss man sich das vorstellen als Fluggast, wenn so eine Maschine da unten steht, und Sie sagten, wir haben es ja gerade so ein bisschen aufgezählt, was da alles dran arbeitet, dann erinnert das ja an so einen Boxenstopp bei der Formel 1, vielleicht ein Ticken langsamer, nicht ganz so hektisch, aber es sind auch eine Menge Menschen da zugange. Haben Sie da können Sie sagen, wie viele Menschen arbeiten dann so, wenn in dieser halben Stunde, die es ja häufig ist, nur an so einem Flugzeug, damit es wieder pünktlich starten kann?
Zum Teil sind das 8 bis 10 Firmen. Es ist unterschiedlich. Wenn Sie natürlich ein großes Flugzeug haben, haben Sie vielleicht beim Cleaning 6 bis 8 Leute, vielleicht auch 10, je nachdem, was das für ein Flugzeugmuster ist, ob es nun ein Airbus ist oder 757 oder ein 380er. Dann haben Sie das Fueling, Sie haben die Loading-Teams, die dann da sind. Und jeder hat natürlich seine Leute, die dann da kommen und mithelfen, das umzusetzen. Also man hat manchmal gut 20, 25 Leute um das Flugzeug herum.
Das ist ja etwas, was sich so ein Passagier gar nicht so vorstellt. Das sieht man ja vielfach gar nicht, weil die Flügel sind drüber. Und vieles passiert unterhalb des, unterm Rumpf eines Jets. Aber ich meine, bis zu 15 Leute, die quasi dann darin gerade arbeiten, damit das Flugzeug wieder rechtzeitig starten kann.
Genau.
Und Sie sitzen allen im Nacken und haben
sozusagen, ja. So schlimm bin ich nicht, aber wir überwachen natürlich die Prozesse, wir versuchen Verfahren oder zu ergänzen und wenn uns irgendwas einfällt, wie wir Sachen verbessern können, weil es einfach leichter ist von der Zeit her, weil jede Sekunde zählt. Wenn Sie ein paar Sekunden bei jeder Firma haben, die eine Verzögerung ausgibt, dann am Ende des der Abfertigung haben sie dann irgendwann 2-3 Minuten, die ihnen fehlen und die Tür nicht zu ist. Und wir müssen natürlich zusehen, dass alle Türen schnellstmöglich zu sind, aber natürlich alles unter dem Safety-Aspekt, dass alles sicher abläuft. Also dass der Rumpf des Flugzeuges nicht beschädigt wird, wenn Fahrzeuge ranfahren, wenn Gepäckladebänder an die Holds kommen, also an die Türen, wo das Gepäck hinkommt. Das muss ja alles mit bedacht werden.
Also schnell, aber immer vorsichtig.
Richtig.
Immer mit Bedacht.
Weil wir haben alle nichts davon, wenn das Flugzeug nicht fliegt.
Absolut nicht. Das verzögert dann noch mehr. Und wie muss man sich das vorstellen, wenn Sie, sind Sie bei jedem Start und bei jeder Landung dann quasi mit vor Ort und beaufsichtigen das? Oder gibt es da sicherlich auch andere Termine?
Da ich ja mehrere Flughäfen habe, können Sie nicht überall dabei sein. Wir haben natürlich unsere Partner, die vor Ort sind. Wir haben einen Ramp Agent, der praktisch für die rechte Hand von uns ist, der dann alle Gewerke überwacht, unterstützt, wenn irgendwas nicht kommt, dass er sofort telefoniert. Und in bestimmten Fällen, ja, ist man natürlich vor Ort. Ich habe mein Büro auch vorfeldseitig. Aber wenn in Hannover irgendwas ist, bin ich auch nicht immer da oder jeden Tag am Wochenende. Es gibt Situationen, wo eben halt Sie schon von vorweg schon sehen können oder erahnen, dass was passieren könnte. Und dieses Gefühl habe ich immer sehr oft und denke dann, okay, du solltest da vielleicht nochmal nachbessern oder nochmal Informationen weitergeben. Und dann ist es, ja, das Wetter kann dazu führen, es können diverse andere Winde, die eben halt viele Sachen schwierig machen, weil Cateringsfahrzeuge zum Beispiel auch gar nicht ans Flugzeug können, weil gerade der Wind viel zu stark ist.
Welche Fahrzeuge tun?
Cateringsfahrzeuge.
Ach, Catering. Also
genau. Essen, Getränke und sowas an Bord bringen. Das müssen Sie sich auch bedenken. Das sind ja alles unterschiedliche Gewerke, die irgendwas ans Flugzeug bringen oder tätig sind. Und jeder bringt natürlich auch sein Equipment mit, wie das Cateringsfahrzeug, was natürlich diesen Koffer vom LKW nach oben beamt sozusagen. Und wenn die Winde wahnsinnig kräftig sind, dann kann er da auch nicht mehr hochfahren. Dann muss man sich dann überlegen, wie man sich vielleicht vom Flugzeug hinstellt, um das dann zu machen. Aber wir haben auch Situationen gehabt, wo wir Trolleys über Treppen hochgeschleppt haben, weil es anders nicht funktionierte.
Okay, gut. Das ist dann in der Tat eine Herausforderung. Sie sind jetzt, Sie hatten es gerade kurz erwähnt, Sie sind jetzt nicht nur verantwortlich, und das sagt ja auch Ihre Jobbeschreibung, Ihr Titel, nicht nur verantwortlich für den Ablauf vom Hamburger Flughafen von Condor, sondern an den weiteren norddeutschen Flughäfen, das sind noch Bremen, Hannover?
Bremen, Hannover, Sylt, Rostock-Lage.
Ah, okay.
Also,
ja, das ist dann, also fünf Flughäfen. Da sind Sie ja wahrscheinlich eine Menge unterwegs, aber meistens sind Sie hier in Hamburg, oder?
Meistens bin ich hier in Hamburg, ja, habe ich mein Hauptbüro und man trifft natürlich auch andere Airports oder fährt dahin, weil man Meetings hat, weil Dinge besprochen werden müssen, weil wir ab Sommer da wieder fliegen oder ab Wintersaison, je nachdem wie der Flugplan ist. Und dann müssen Sie eben halt gewisse Dinge schon vorweg fertig machen, damit es dann reibungslos funktionieren kann.
Ja, oder es ändert sich auch mal, es wird was umgebaut, ändert sich irgendwas, dann sind Sie wahrscheinlich ebenso gefragt. Seit wann sind Sie am Flughafen?
Gleich nach meiner Lehre eigentlich schon, 87. drei Monate als Buchhalter bei einer Flugzeugersatzteilfirma. War ein wenig langweilig, wenn ich das so bezeichnen darf. Ich brauche Action. Ich mag nicht 8-10 Stunden jetzt am Schreibtisch sitzen.
Da hatten Sie aber dann den falschen Beruf gewählt als Buchhalter.
Da habe ich komplett, ja, meine Eltern kommen beide aus dem Beruf und meinten, das wäre bestimmt gut. Und als ich dann fertig war, nach den drei Monaten, habe ich gesagt, nein, ich muss komplett was anderes machen. Ich muss Action haben. Es muss was mit Menschen sein, und ich liebe Menschen, die, und gerade auch die verschiedenen Kulturen, die es auf der Welt gibt. Wir sprechen zwar alle eine Sprache, Englisch meist am Airport, aber trotzdem jeder spricht es anders aus, das Wort vielleicht. Und das macht irgendwie die Geschichte spannend, herausfordernd, und es macht einfach Spaß, kennenzulernen.
Fremde Kulturen sind ja sowieso spannend, und denen begegnen Sie natürlich im Grunde am Flughafen. nicht nur durch die Gäste wahrscheinlich, sondern es ist ja auch quasi in den Teams sind es so
in den bunt, Teams. Wir können auch bei den Crews das haben. Und Sie sind eben halt als Regionalmanager für diese ganzen Verfahren, Prozesse zuständig. Das heißt auch für unsere Crews. Wir müssen den Crews mitteilen, wo sind die Crewräume, wie kommen sie zum Beispiel ans Flugzeug, wo sind die Personalkontrollen, wo sie durchgehen können. Das muss ja alles vorher bearbeitet sein, zur Verfügung gestellt werden, in Briefing-Pakets, damit die Crews wissen, was los ist. Wo bekommen sie die Flugunterlagen, welche Telefonnummern sind vielleicht entscheidend, welchen Bus muss ich nehmen, wenn ich von Ihrer Pässe nochmal, weil Sie ja eigentlich aus der Europäischen Union, dann müssen die praktisch über die rote Linie gehen, um Ihre Pässe nochmal, weil Sie ja einreisen in den jeweiligen Flughafen. Und das muss natürlich alles vorher aufgeschrieben werden und notiert werden für die, damit die Bescheid wissen. Weil zum Teil kommen sie vielleicht aus München oder aus Frankfurt, haben Hamburg noch nie gesehen, waren vielleicht noch nie in Hamburg und landen da und fliegen erst am nächsten Tag weiter. Und damit die dann wissen, wo sind die Crewhotels zum Beispiel, wie komme ich da hin, das muss alles im Hintergrund, wird das dann eben halt.
Also eigentlich, das zeigt nochmal sozusagen so eine zusätzliche Seite ihrer Arbeit. Also es ist halt nicht nur die Organisation und wenn etwas ungewöhnlich läuft, sozusagen bei Start und Landung, sondern da gehört noch eine Menge mehr dazu.
Oh ja, oh ja.
Wovon man ja so als Passagier eigentlich gar kein Bild hat, was, ne? Man sieht irgendwie so eine Crew da vorbeilaufen und denkt, okay, die gehen da jeden Tag lang. Aber.
Ja, es sind die ganzen Behörden, die Verfahren, die wir mit den Behörden vereinbart haben oder beziehungsweise die Richtlinien, die wir einhalten müssen, die müssen überwacht werden. Dazu gehören natürlich auch die Informationen an die Crews, an unsere Handlingpartners. Der Airport hat bestimmte Situationen oder Vorschriften, die wir erfüllen müssen, wie dass alle auf dem Vorfeld eine Warnweste zum Beispiel tragen oder auch Gehörschutz. Und. Da sind viele, viele Dinge und die müssen eben halt kommuniziert werden. Und wir sind vor Ort oft an den Flughäfen und geben das natürlich an unsere ganzen Kollegen und Kolleginnen im Flugbetrieb weiter, damit die genau wissen.
So, eigentlich wird da eine ganze Menge Information und Wissen gebündelt und an die entsprechenden Kolleginnen und Kollegen dann jeweils weitergegeben, ne? Also in dem Fall. Wie kommen Sie dann sozusagen, wie sind Sie dann quasi von Ihrem langweiligen Buchhalterjob, wie sind Sie dann sozusagen zum Regional Manager? Sie wissen schon.
Ja. Also am Flughafen habe ich fast eigentlich alles gemacht, bis auf Security und Fueling. Ich habe in vielen Bereichen gearbeitet, es war unheimlich interessant. Und irgendwann lernte ich einen Manager von einer großen Fluggesellschaft kennen, der mich eigentlich verblüffte und der mit seinem Strahlen und mit seinem Handeln diese Airline an dem Standort in Hamburg betreute und repräsentierte. Und das hat mich verblüfft. Dann habe ich gesagt, das wäre ein Wunsch von mir. Und das war irgendwann, glaube ich, vor gut 13, 14 Jahren und ich hätte es mir nie erträumt, dass es wirklich irgendwann mal passiert. Und ja, mittlerweile bin ich auch schon wieder fast 5 Jahre bei der Condor dabei. Ich war auch bei anderen Airlines. Also,
und eben genau in der Position.
Ja. Mhm. Und es macht einfach Spaß, dieses Miteinander. Sie können nur im Team gewinnen. Und Sie brauchen das Cockpit, Sie brauchen die Kabine, Sie brauchen die Fueler, Sie brauchen jeden. Jeden am Flughafen, der eine Dienstleistung erbringt, um ein Flugzeug in die Luft zu bekommen. Und nur wenn das Flugzeug fliegt.
Ist das so eine quasi Grundvoraussetzung für ihre Arbeit, was Sie gerade kurz erwähnt hatten, dass Sie, ich habe eigentlich alles gemacht am Flughafen, außer Security und Fueling. Also diese Erfahrung, die Sie da mitbringen, hilft Ihnen wahrscheinlich ja ohne Ende bei Ihrer täglichen Arbeit und bei allen Problemen, die so auftauchen, weil Sie im Zweifel ja schon alles mal irgendwann gemacht haben oder erlebt haben oder gesehen, was auch immer.
Also es gibt ja den Beruf des Kaufmanns am am Airport für Luftverkehr und ich bin so eine Art Quereinsteiger, aber ich habe eben halt durch die Erfahrung in den letzten Jahren in den einzelnen Bereichen sehr viel Wissen angeschafft, was unheimlich nützlich ist und wir sehen eben halt viel früher schon, wo es eng werden könnte, weil wir die Systeme kennen. Ich weiß, wenn jemand mir sagt, die Koffer sind noch nicht da, dann weiß ich, welche Rufnummer ich anrufen muss oder wo vielleicht die Koffer sein könnten. Die müssen ja nicht irgendwie einfach verschluckt worden sein, irgendwo runtergefallen und da hat vielleicht noch keiner nachgeguckt und solche Dinge. Und das hilft unheimlich, eine Abfertigung zeitgerecht auf die Beine zu stellen.
Weil sie das alle schon mal erlebt haben. Das klingt sehr überzeugend.
Man sagt zwar immer ganz leicht, man hat schon alles gesehen. Und das habe ich auch vor vielen, vielen Jahren immer mal wieder mitgeteilt. Aber Sie sehen Aschewolke.
Gibt immer was Neues.
Stromausfälle. Es gibt so viele Dinge, die wir alle noch nicht erlebt haben. Und man ist immer wieder erstaunt und man muss eben halt aus dieser Situation irgendwas herbeizaubern, um ein Flugzeug wieder auf Strecke zu bekommen.
Naja, genau. Und dabei hilft aber ja, obwohl es was Neues ist, am Ende dennoch eine gewisse Erfahrung. Im Vorfeld, Sie haben mal kurz vorhin Ihren Vornamen erklärt und im Vorfeld haben Sie kurz gesagt, eigentlich nennen mich alle Sunny. Ja. Am Flughafen. Das muss man sagen, wenn man sie so sieht und sieht, wie sie strahlend von ihrer Arbeit erzählen, passt das sozusagen nicht nur zu dem Namen, sondern auch zu ihrer Ausstrahlung.
Das stimmt, ja.
Sie haben eine, und die müssen Sie einfach nochmal kurz erzählen, am Telefon haben Sie in unserem Vorgespräch eine kleine Anekdote erzählt. Ja. Ihre Mutter hat versucht, Sie zu erreichen am Flughafen. Könntest du es für unsere Hörerinnen und Hörer nochmal?
Sie hatte ihr Mobiltelefon nicht griffbereit und musste mich dringend anrufen und hatte aber die Nummer nicht im Kopf und hat dann beim Airport Hamburg angerufen in der Telefonzentrale und nach Herrn Batak gefragt. Und die guckten eben halt in ihrem System nach und nein, den gibt es nicht. Und ich glaube, sie sagte irgendwie, sie hätte gesagt, aber er hat mir doch immer gesagt, dass er am Flughafen arbeitet. Wieso ist er da nicht? Warum kennt man ihn nicht? Und irgendwie kam sie dann und sagte, kann das sein, dass er unter Sunny? Ach so, Sunny, ja, ich stelle sie durch.
Also gar nicht unter ihrem richtigen Namen sind sie weniger bekannt.
Genau. Es ist auch wie eine Familie, der Airport. Und gerade der Airport Hamburg, weil er noch recht klein ist, weil es ist ein Stadtflughafen. Wir haben mit vielen kleinen Werken zu tun, aber die Großes verbringen. Und der Flughafen ist über die letzten Jahre wahnsinnig gewachsen. Und trotzdem ist es irgendwie eine Familie. Jeder kennt jeden oder hat schon in verschiedenen Bereichen gearbeitet. Und das macht das einfach aus. Also Hamburg Airport ist schon was ganz Besonderes, muss man einfach sagen.
Das wird der Flughafenchef, nein, das hören Sie alle gerne, glaube ich. Sie haben ja auch in unterschiedlichsten Firmen dann jetzt sozusagen in den vergangenen 25 Jahren, man muss mal, ne? Ist richtig? Nee, 35.
35, ja.
Oh Gott, man, rechnen. Okay. Da lernt man ja eine Menge Leute Fühler für. Vielleicht geben Sie unseren Hörerinnen und Hörern einmal so ein kurzes Gefühl dafür, wie viel Condor-Flüge gibt es sozusagen hier am Hamburg Airport in der Woche oder wie auch immer? Oder es wechselt ja wahrscheinlich so ein bisschen von Saison zu Saison.
Richtig.
Also aber kann man das so ungefähr
8 bis 12 Abflüge haben wir. Mhm. Meistens A321 und die 757. Und auf die 757 passen auch schon mal gut 275 Leute drauf. Also am Vormittag oder in der Früh, in der ersten Welle, wie wir immer sagen, kommen mal eben kurz 1200 Gäste mal zusammen am Check-in. Die alle mit 4 Flugzeugen raus und dann kommen sie irgendwann wieder. Es kommen noch andere Flugzeuge von anderen Stationen im Turnaround rein und gehen aber wieder raus. Aber wir haben meistens 3 757 in Hamburg stationiert und 2 Airbusse, manchmal auch 3. Je nachdem, wie Sie schon sagten, wie der Flugplan ist, Sommer wie Winter, eben halt angepasst.
Und wo fliegen die dann so hin?
Kanaren, Palma, Hugada.
Also alles, wo man so gerne Urlaub macht.
Ich kämpfe immer noch dafür, dass wir vielleicht eines Tages mal eine Langstrecke von Hamburg haben, von der Condor.
Wohin soll die dann gehen?
Punta Cana, vielleicht auch Kanada. Also da würde sich sicherlich einiges anbieten. Aber es muss natürlich auch rentabel sein. Wir haben hier viel Leute, die aus Dänemark hierher kommen, weil sie von Billund oder Kopenhagen nicht wegfliegen wollen. Wir haben im Sommer immer sehr, sehr viele dänische Fluggäste, die kommen, also die auch mit allen anderen fliegen. Wir haben die Niedersachsen, Hamburg, Schleswig-Holstein. Also das Einzugsgebiet ist schon recht groß. Und die Hamburger oder alle Umgebenden sind fleißig am Fliegen. Sonst hätten wir solche Zahlen wie 17,5 Millionen vor der Pandemie nicht gehabt.
Da muss ja auch nochmal so ein Fernflug drin sein. Wohin würden Sie gerne mal fliegen, wenn Sie halt nicht irgendwie nicht dafür sorgen, dass der Flieger wieder pünktlich abhebt, sondern selbst die Chance haben?
Ich glaube, Brasilien würde mich nochmal sehr interessieren, aber auch Australien. Ich hatte das Glück, über die Pandemie, da haben wir ja auch die Hilfsgüter geholt, wie die Masken, dass ich als Loadmaster ausgebildet worden bin und mitfliegen durfte. Und wir haben dann auch Flugzeuge gehabt, wo wir dann eben halt in der Kabine die Sitze ausgebaut haben und dort auch Fracht bzw. die Cargo mit eingeladen haben. Und sie waren eben halt mit Netzen dafür, dass die entsprechend geladen werden, mit Netzen bespannt werden, dass die Zahlen entsprechend im Cockpit zur Verfügung gestellt werden, damit die natürlich dann auch mit den Gewichten dann, die sie dann in die Systeme eingeben, auch fliegen können. Und das war eine tolle Herausforderung. Ich habe Länder gesehen, die hätte ich vorher, glaube ich, nie oder hätte ich später nicht mehr bereist. Also Kasachstan war dabei, der Sudan, China, Südkorea,
was haben Sie denn,
Georgien.
Haben Sie dort Masken hingebracht oder abgeholt? Oder
meistens haben wir da Stützpunkte gehabt, um Masken abzuholen für Deutschland, weil die dort produziert worden sind. Weil ganz am Anfang brauchten wir natürlich massenhaft für Europa überhaupt.
Da gibt's ja vielleicht das eine oder andere, wo Sie sagen, Mensch, da könnte man nochmal hinfahren, oder? Weil die Aufenthalte werden ja nur kurz gewesen sein jeweils, oder?
Ja, in Kasachstan waren schon ein bisschen länger, da war ich fast 3-4 Wochen.
Oh, wow.
Südkorea war auch eine ganze Zeit. Es sind tolle Menschen, es sind man konnte natürlich nicht zum Teil die Städte richtig besuchen, weil eben halt
Pandemie
Lockdown war und jeder in seinen Hotels blieb, aber man konnte von oben eben halt beim Anflug schon einiges beobachten und sehen. Man hat natürlich sich schon die Zeit schick gemacht mit der Crew. Aber wir waren natürlich zum Arbeiten da, aber es hat einfach Spaß gemacht. Also das sind Länder, die wunderschön sind, die wirklich besuchungswert sind. Auch Kasachstan, also da ist die Zeit so ein bisschen stehen geblieben. Erinnerte mich immer so an die James-Bond-Filme von 1970 sozusagen. Die Kulissen werden nicht abgebaut, aber man nutzt sie noch.
Das klingt irgendwie nach großen Plänen und nach tollen Erlebnissen.
Ja.
Wenn Sie mal so zurückblicken auf Ihre 35 Jahre Flughafen, 5 Jahre jetzt als Regional Manager, was für besondere, unvergessliche Erlebnisse, welche kommen Ihnen da in den Kopf?
Oder kommen mir eigentlich spontane rein? Es gab, da kann ich richtig sprechen, Abend. Und da hieß es, da ist ein Fluggast, da kann ich richtig sprechen, der wäre mit uns geflogen und der hätte sein Gebiss irgendwie verloren. Und da haben wir gesagt, oh, ein bisschen spät, sag ich. Die Maschine ist ja schon seit 18 Uhr gelandet und mittlerweile haben wir 23 Uhr. Ja, und der hat morgen einen Fernsehauftritt und der braucht das unbedingt. Und dann haben wir natürlich wahnsinnig schnell überall angerufen und weil das Cleaning war ja schon durch und hatte aber mir eine Rückmeldung gegeben, es gab nichts, keinen Fund deswegen. Dann habe ich beim Catering angerufen, die sagten mir, wir sind zu, die schlafen alle, die nächsten kommen um 3.30 Uhr. Wir haben vielleicht noch einen, der mal nachgucken könnte. Und tatsächlich in den Meal-Trolleys irgendwo auf einem Tray, also auf einem Tablett, lag dieses Gebiss. Und ja, ich habe es abgeholt, eingepackt und dem Gast wieder übergeben. Und der war völlig begeistert.
Und konnte dann im Fernsehen auftreten.
Konnte wieder auftreten, ja.
Ja, das ist Einsatz am Kunden, ne?
Ja. Aber es sind auch Laptops, es sind Handys, es sind Portemonnaies mit viel, viel Bargeld. Der Flughafen Hamburg hat auch mal ein Hochzeitskleid gefunden. Und man fragt sich dann, wer verliert sowas? Es sind Kinderwagen.
Wie haben die geheiratet dann?
Ja.
In Zivil.
Ob es vielleicht zur Hochzeit sein sollte und dann daraus nichts wurde, kann ich natürlich nicht sagen, weiß ich nicht.
Ach so, vielleicht hat man es auch da gelassen, weil man sich umentschieden hat. Ja. Wer weiß das schon. Wenn Sie nicht am Flughafen arbeiten, was ja wahrscheinlich viel Zeit in Ihrem Leben werden Sie am Flughafen verbringen, was machen Sie dann?
Ich fahre gerne Motorrad.
Sie fahren Motorrad? Da haben wir ein Thema.
Ich habe eine Honda Shadow 750 und cruise durch Hamburg oder um die Umgebung. Das holt mich wahnsinnig. Dann dreimal die Woche mit meinem ist einfach
sehr entspannt.
Großartig.
Kann ich sehr gut nachvollziehen.
Dann dreimal die Woche mit meinem Bruder, der ist 10 Jahre jünger als ich, auch in der Position, auch so ein bisschen sehr gestresst im Job, aber wir spielen dreimal die Woche, schaffen wir es wirklich, Badminton zu spielen.
Wow.
Und das schon seit jetzt mittlerweile 6, 7 Jahren. Sehr intensiv, die 3 Male. Es macht unheimlich viel Spaß. Wir lachen sehr viel und das hält uns hoch. Jeder erzählt von seinem schönsten Erfahrungen oder Unregelmäßigkeiten, aber es funktioniert und danach haben wir uns ausgepowert und gehen glücklich wieder Abend nach Hause zu unseren Familien.
Das klingt in der Tat auch sehr gut. Und Sie haben es kurz irgendwie machen und Sie kochen gerne.
Leidenschaftlich. Mein Vater war ein großer Koch. Wir haben uns die Jahre, bevor er verstarb, vor 4 Jahren uns immer so eine Art Battle gegeben. Wir wohnen mit der Familie zusammen. Das heißt, meine Eltern oder meine Mutter hatte ein Haus, ich habe ein Haus, mein Bruder hat ein Haus, meine Cousine und meine Tante, die Schwester meiner Mutter. Und wir haben dann eben halt Speisen gezaubert und das den einzelnen Häusern als Probe mitgegeben. Und das hat uns jahrelang im Wettstreit gehabt, aber natürlich in einem fairen und wir haben es genossen und ich arbeite gerne mit indischen Gewürzen. Das ist unheimlich vielfältig. Das macht das schon wieder ganz anders.
Von Ihrem Vater?
Absolut, ja.
So, wahrscheinlich. Das ist ja dann so ein bisschen auch, das haben Sie dann von Ihrem Vater?
Absolut, ja.
So, wahrscheinlich hat er das an der Stelle weiter?
Er war ein Organisationstalent, muss man einfach mal sagen. Er hat für eine Bank hier in Hamburg gearbeitet, konnte wahnsinnig gut kochen. Und ja, also dafür habe ich ihn immer bewundert. Und man muss in diesem Job, glaube ich, auch sehr gut organisieren können, den Überblick behalten. Aber man darf natürlich, man muss in diesem Job, glaube ich, auch sehr gut organisieren können, den Überblick behalten. Aber man darf natürlich auch das Private nicht vergessen.
Wenn Sie mir hier so gegenüber sitzen, das können jetzt unsere Hörerinnen und Hörer nicht sehen, dann ist es so, Sie sitzen im schicken grauen Anzug und haben so einen Umhänger an. Der Fotograf hat vorhin so nett so ein bisschen gewitzelt. Sieht ein bisschen aus wie Tigerente. Nein, aber es sind sozusagen so, es sind so lauter, steht da noch nett Kondor, eine Streifen daran. Ja. Was hat das? Und dann steht irgendwo, steht da noch nett Kondor drauf. Was hat das damit auf sich?
Das ist unser neuer Markenauftritt, den wir seit Anfang des Jahres haben. Seit 2. April werden unsere Flugzeuge neu bemalt. Das heißt, die sind in verschiedenen Farben irgendwann am Himmel zu sehen. Wie auch hier in Hamburg hatten wir jetzt gerade vor kurzem wieder welche, die sehr oft hier waren. Wir haben sie in Blau, wir haben sie in Grün, Gelb, Rot, was eben halt Sonne, Sand, Strand, darstellt. Sie sehen an Eisdielen ja auch immer irgendwelche Markisen, die gestreift sind. Früher die Bademode, wo es in den Tageszeitungen oder Zeitschriften gestreifte Badeanzüge zum Teil sogar gab, liegen. Und wir sind ein Ferienflieger. Condor bringt die Leute auf Inseln, auf andere Kontinente. Also da ist alles dabei.
Und jede Farbe hat eine Bedeutung.
Ja, aber also von den Abteilungen her haben wir es eben halt auch entsprechend aufgeteilt. Alles, was den Boden und an den Flughäfen sind, ist praktisch dieses gelbe, orange. Und dann gibt es eben halt andere Abteilungen in Frankfurt, die dann andere Farben wie braun oder was auch immer haben, damit sie das den Abteilungen in etwa zuordnen können, wenn sie eine Mail sehen, das kommt von denen oder wie auch immer.
Genau. Und für unsere Hörerinnen und Hörer, wenn man jetzt sozusagen so ein tigerentengestreiftes Flugzeug am Himmel sieht, das ist sozusagen keine Sonderlackierung.
Nein. Ne?
Wie ich fälschlicherweise gedacht hatte oder wie man vielleicht auch denken kann, aber es sieht recht schick aus, sondern es ist sozusagen einfach das neue Design und in unterschiedlichen Farben sind dann die Flugzeuge so ja gestreift, ne? Genau. Kann man so sagen.
Man sieht sie schon von Weitem, wenn sie auf die Airports zufliegen. Sie müssen nicht so lange warten, bis sie vielleicht den Tail finden, um dann zu sehen, welches Logo das ist. Das sehen Sie schon von Weitem, wenn gutes Wetter ist. Und das macht Spaß, diese Dinge zu sehen. Und ja, es ist einfach eine Freude, weil es komplett was anderes ist.
Genau, aber kommt jetzt erst so nach und nach. Die ersten gibt es und dann werden es halt immer mehr.
Genau. Bis die gesamte Flotte umgerüstet ist.
Was dann vielleicht noch Moment dauert, weil sowas geht halt nicht irgendwie von heute auf morgen. Sind ja auch große Flugzeuge, ne?
Ja.
Herr Patak, ich bedanke mich für das super nette Gespräch, für den Einblick in Ihre Arbeit, die sehr vielseitig ist, für Ihre Erinnerungen an besondere Momente.